Ich habe darauf hingewiesen, dass das Volk Israel am 10. Abib ins Land hineinging. Das war der Tag, an dem damals in Ägypten das Passahlamm in Verwahrung genommen wurde. Und das hat etwas Verwirrung ausgelöst. Dafür sind Pausen ebenso wichtig. Ja, wie ist denn das mit Karfreitag nach Palmsonntag? Denn ich habe ja erklärt, dass eben an diesem 10. des ersten Monats, das entspricht in den Evangelien dem Palmsonntag, wo der Herr Jesus als Lamm Gottes nach Jerusalem kam und gewissermaßen das Lamm war, das in Verwahrung genommen wurde. Es war so, am 14. Abib oder Nissan, das ist das Gleiche, da mussten die Passahlämmer geschlachtet werden, nach dem Gesetz. 2. Mose 12. Und das entspricht dann dem Donnerstag, und zwar Nachmittag. Das Gesetz sagt, 2. Mose 12, die Lämmer müssen geschlachtet werden zwischen den zwei Abenden. Und der Ausdruck zwischen den zwei Abenden meint die Zeit von 3 Uhr nachmittags bis zum Sonnenuntergang um 6 Uhr. Und dann beginnt ja der neue Tag. Also um 3 Uhr nachmittags begann das Schlachten der Passahlämmer. Das war dieser denkwürdige Tag in den Evangelien, als Petrus und Johannes zum Tempel gingen und dort eben beim Altar das Passahlamm schlachten ließen, das sie dann in den Obersaal bringen mussten, um alles zuzubereiten für den 15. Der 15. Nissan begann eben am Abend von Donnerstag. Ich war in der Bibel und im Judentum heute immer noch, beginnt der neue Tag am Abend. Und so wurde eben am 15. das Passahlamm gegessen. Und der nächste Tag, an dem dann der Herr gekreuzigt wurde, Freitag, das ist immer noch der 15. Nissan. Also der Herr wurde gekreuzigt an dem Tag, an dem die Passahlämmer gegessen werden sollten. Und da sind manche enttäuscht, ja, aber das wäre doch schöner, die Übereinstimmung, wenn das am 14. gewesen wäre. Nein, es ist ja so, das Passa ist ein Fest, das eine ganze Woche dauert. Und das gehört eben zum Passa, dieser besondere Moment, wo das Passa gegessen wird. Und da haben wir beim Passa die Übereinstimmung mit der Erfüllung am Kreuz. Aber es kommt dazu, an jedem Tag muss ja das Morgenbrandopfer als erstes Opfer aufgelegt werden und das geschah um 9 Uhr morgens. Und das eben auch am Karfreitag. Und das Abendbrandopfer als letztes Opfer des Tages wurde aufgelegt um 3 Uhr nachmittags. Und das entsprach ganz genau den Zeiten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde ans Kreuz geschlagen um 9 Uhr, da wurde das Morgenbrandopfer aufgelegt. Und er starb um 3 Uhr nachmittags, da wurde das Abendopfer aufgelegt. Und dazwischen waren alle Opfer des Tages und der Herr hat alle Opfer in seinem Opfer so erfüllt. Die Übereinstimmungen sind einfach sensationell. Wunderbar. Und ich habe ja jetzt auch wiederholt mal auf die Arche Noah hingewiesen. Von ihr heißt es, dass sie am 17. des 7. Monats gelandet ist auf dem Ararat. Und man muss ja wissen, das, was früher der 7. Monat war, das wurde ab dem Auszug aus Ägypten, als der Herr sagte, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein, wurde in die neue Rechnung umgewandelt, das wurde der 1. Monat. Das heißt also, am 17. Nissan Abib landete die Arche Noah auf dem Ararat. Und wir haben gesehen, die Tatsache, dass die Arche durch das Gericht hindurchgehen musste, ist ja ein Bild von dem Sterben des Herrn Jesus am Kreuz. Und dann ist die Landung auf dem Ararat, als alles vorbei war, ein Bild der Auferstehung, nicht wahr? Und das ist am 17. Nissan geschehen. Am 15. wurde der Herr gekreuzigt. Am 3. Tag ist er auferstanden. 15, 16, 17. die Landung der Arche Noah auf dem Ararat ist parallel zur Auferstehung des Herrn Jesus. Also das Timing, wie Gott die Zeiten führt, das ist einfach ganz wunderbar. Und nun eben, das ist von großer Bedeutung, Israel geht hinein ins verheißene Land am 10. des ersten Monats. Und nun haben wir schon etwas davon mitbekommen, wie wichtig Steine im Buch Josua sind, wie in der Einleitung schon angekündigt. Und jetzt haben wir hier diese 12 Steine im Jordan aufgeschichtet von Josua. Und diese 12, die ins Lager Israels in Gilgal aufgeschichtet wurden. Und nun heißt es, das soll ein Gedächtnis sein für die Kinder Israel. Josua 4, Vers 7 am Schluss. Und diese Steine sollen für die Kinder Israel zum Gedächtnis sein, ewiglich. Die 12 Steine im Jordan erinnern daran an das Gestorbensein mit Christus. Und die Steine in Gilgal, die erinnern daran, auferstanden mit Christus. Und diese Tatsache soll unvergesslich sein. Darum ist es ein Gedächtnis für die Kinder Israel. Und das ist eben auch in unserem Leben ganz wichtig, dass uns diese Wahrheit immer wieder neu beschäftigt und uns groß wird. Ich meine, der Herr Jesus hat an diesem Vorabend der Kreuzigung Brot genommen, es gebrochen und gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das ist ein Gedächtnis für den Herrn. Aber hier haben wir ein Gedächtnis für die Kinder Israel. Gott hat eine ganze Serie von Gedächtnissen eingesetzt für sein Volk. Das Abendmahl ist das Gedächtnis des Herrn. Aber hier ein Gedächtnis für die Kinder Israel. Woran müssen wir dabei denken? Ja, die Kleider des hohen Priesters. 2. Mose 28, da wird vorgeschrieben, unter den 7 Bestandteilen der hohen priesterlichen Kleidung, da gab es das Brustschild mit den 12 Edelsteinen. 12 verschiedene Edelsteine. Auf jedem Stein war ein Name eingegraben, ein Name der 12 Söhne Jakobs. Ich lese 2. Mose 28, Vers 15. Und mache das Brustschild des Gerichts in Kunstweberarbeit, gleich der Arbeit des Ephods sollst du es machen. Von Gold, blauen, roten Purpur und Karmesin und gezwirntem Byssus sollst du es machen. Quadratförmig soll es sein, gedoppelt eine Spanne seine Länge und eine Spanne seine Breite. Und besetze es mit eingesetzten Steinen. 4 Reihen von Steinen, eine Reihe, Sardis, Topas und Smaragd, die erste Reihe, und die zweite Reihe, Karfunkel, Saphir und Diamant, und die dritte Reihe, Opal, Achat und Amethyst, und die vierte Reihe, Chrysolit und Onyx und Jaspis. Mit Gold sollen sie eingefasst sein in ihren Einsetzungen. Und der Steine sollen nach den Namen der Söhne Israels 12 sein, nach ihren Namen. Vers 29. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Gerichts auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, zum Gedächtnis vor dem Herrn beständig. Das war ein Gedächtnis für Israel. Und gleich ein zweites, nämlich ein bisschen davor, in 28, Vers 9. Und du sollst 2 Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf stechen. 6 ihre Namen auf den einen Stein und die 6 übrigen Namen auf den anderen Stein. Nach ihrer Geburtsfolge in Steinschneiderarbeit, in Siegelstecherei, sollst du die beiden Steine stechen nach den Namen der Söhne Israels. Mit Einfassungen von Gold umgeben sollst du sie machen und setze die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephods als Steine des Gedächtnisses für die Kinder Israel. Und Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Schultern tragen, vor dem Herrn zum Gedächtnis. Zwei Gedächtnisse für die Kinder Israel. Auf den Schultern des hohen Priesters zwei Steine, Onyxsteine, sechs Namen und sechs Namen. Und dann auf der Brust das Brustschild mit 12 Steinen. Aber die Bibel sagt nicht auf der Brust, wie ich das gesagt habe, sondern auf dem Herzen. Das ist schon eindrücklich. Der hohe Priester ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, den Messias, der nach dem Hebräerbrief, im Hebräerbrief 10-mal hoher Priester genannt wird. Und es ist so, dass der Herr Jesus jeden Gläubigen auf seinem Herzen trägt. Er ist heute hoher Priester im Himmel. Und das soll uns eben sagen, dass wir für Gott, den Vater, unvergesslich sind. Natürlich, Gott ist allwissend und er vergisst sowieso nichts. Aber um uns noch mehr zu versichern, wird uns gezeigt, dass der Herr Jesus gewissermaßen ständig die Erinnerung ist an uns vor Gott. Er ist die Garantie, kann man sagen, dass wir unvergesslich sind und er trägt uns auf seinem Herzen. Und jeder Edelstein anders. So ist jeder Gläubige ein absoluter Prototyp. Wir brauchen einander gar nicht zu kopieren, weil wir Prototypen sind. Das sind nicht Kopien von anderen. Wir sind hier in den Edelsteinen vorgestellt, so wie Gott uns wollte. Natürlich hat geschliffen und das braucht es, dass wir eben aufpoliert werden. Aber jeder dieser Steine konnte dann das Licht des Leuchters im Heiligtum, das göttliche Licht, auf eine andere Art reflektieren. Und so ist es, jeder Gläubige reflektiert die Herrlichkeit Gottes wieder auf eine ganz persönliche, eigene Art. Ein wunderbares Gedächtnis. Und dann hier auf den Schultern, das ist ein besonders belastbarer Bereich unseres Körpers, die Schultern. Und der Herr Jesus trägt gewissermaßen das ganze Volk Gottes auf seinen Schultern und ist damit nochmals eine Garantie, eben wenn er als Hohepriester vor Gott steht, wir sind unvergesslich. Ein Gedächtnis für die Kinder Israel. Nicht wahr? In Jesaja 9, Vers 6 heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Der Herr Jesus wird in der Zukunft, im tausendjährigen Friedensreich, die ganze Weltherrschaft auf seiner Schulter tragen. Und er wird alle Probleme lösen der Welt. Alle Probleme, die die UNO nicht lösen konnte, wird er lösen. Aber dieser Herr, dieser Friedefürst, dieser hohe Priester, der in der Zukunft alle Probleme lösen wird, trägt uns schon heute auf seinen starken Schultern. Auch wieder ein Gedächtnis. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, ein weiteres Gedächtnis im Zusammenhang mit der Rebellion der Rotte Koras. Da wurden die Pfannen der Rebellen aus Kupfer bzw. aus Bronze wurden bearbeitet und dann an den Altar angebracht. Und auch dort in 4. Mose 16 heißt es, zum Gedächtnis für die Kinder Israel. Ich erläutere jetzt das nicht weiter, aber einfach, es gibt ja auch Hausaufgaben, dass man noch ein weiteres Beispiel hat von Gedächtnis für das Volk Gottes. Und jetzt haben wir eben hier nochmals zwei Gedächtnisse. Die 12 Steine im Jordan und die 12 Steine in Gilgal. Und nun ist das so schön, Gott trägt Sorge im Blick auf die kommenden Generationen. In diesem Zusammenhang wird uns gesagt, in Kapitel 4, Vers 6, wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr zu ihnen sagen. Hier geht es um die Sorge, die nächsten Generationen, die sollen erfahren, was diese Generation mit dem Herrn erlebt hat. Und wenn die dann Fragen stellen, soll man diesen Kindern, diesen nächsten Generationen, gute Antworten geben. Und so wird uns hier in Gottes Wort gleich die richtige Antwort gegeben. Und so ist es wichtig, unsere Kinder stellen uns Fragen. Und es ist entscheidend, dass wir dass wir diese Fragen beantworten können. Das erinnert wieder ans Passa. Dort wird auch erklärt, wenn eure Kinder fragen werden, was ist diese Nacht anders als alle Nächte? Das müssen auch heute an der Passa-Feier die Kinder, das ist fest eingeplant, müssen sie diese Fragen stellen und sie dürfen dann auch noch weitere Fragen stellen, das ist erwünscht an Passa. Eben die Fragen der nächsten Generation und dann die guten Antworten. Und jetzt ist es interessant festzustellen, in Vers 6 heißt es, wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? Das müssen wir vergleichen mit Vers 21, wo es heißt, wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine? Das ist nicht die gleiche Frage. Das eine hier nämlich ist eine objektive Frage. Was bedeuten diese Steine? Aber die andere Frage ist, was bedeuten euch diese Steine? Das ist subjektiv. Und die Kinder stellen beide Arten von Fragen. Sie stellen Fragen, die ganz objektiv sind. Was ist das? Warum? Und dann die Frage, da müssen Sie schon ein bisschen reifer sein. Was bedeutet das für euch? Und wir müssen auf beide Fragen antworten. Was das uns persönlich bedeutet, aber auch einfach als Sachfrage. Was bedeutet das? Und das Interessante ist, da wo die Frage persönlich gestellt wird, ist die Antwort objektiv. Nicht wahr? Vers 6. Wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr zu ihnen sagen, dass die Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten wurden, als sie durch den Jordan gingen, wurden die Wasser des Jordan abgeschnitten. Da wird gar nicht jetzt gesagt, was das für sie bedeutet, sondern einfach Tatsache war, so und so, die sind durch den Jordan und das, diese Steine bedeuten dieses Ereignis. Aber in der anderen Frage, was bedeuten diese Steine? Da ist die Antwort eigentlich subjektiv. So sollt ihr zu euren Kindern kundtun, es euren Kindern kundtun und sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen, denn der Herr, euer Gott, hat die Wasser des Jordan vor euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart. Also, er spricht hier die betroffene Generation an. Ihr seid rübergegangen. Und davon müsst ihr sprechen, wenn die Kinder fragen, was bedeuten diese Steine? Interessant. Eine objektive Frage, eine persönliche Antwort. Eine persönliche Frage und eine objektive Antwort. Das zeigt eben, das gehört zusammen. Die Tatsachen, die Heilstatsachen des Wortes Gottes, die sind objektiv. Und es ist aber wichtig, dass wir sagen können, ganz persönlich, das meine ich mit subjektiv, ich habe das damals erkannt und so bin ich zum Glauben gekommen. Und so wurde mir der Herr groß, dass man wirklich ganz persönlich das sagen kann. Aber das gehört zusammen. Es sind Heilstatsachen, die einfach unabhängig von uns wahr sind. Und dann ist es aber wichtig, dass wir auch den Bezug machen können, was das für uns ganz persönlich bedeutet. Ich war in unserer Zeit wird oft das Persönliche sehr stark betont. Und es ist immer für die Leute so wichtig, wenn es ganz persönlich ist. Und die haben weniger gern, wenn man das einfach so absolut die Tatsachen vorstellt. Aber es braucht beides. Das eine ersetzt nicht das andere. Das sind Tatsachen, wie Gott gehandelt hat. Aber glücklicherweise soll das auch einen ganz persönlichen Bezug haben zu unserem Leben. Wir gehen weiter. Und zwar möchte ich nochmals darauf hinweisen, in Johannes 1, 28 wird davon gesprochen, dass Johannes der Täufer in Bethanien getauft hat. Und zwar in der Wüste. Das heißt also, dort unten bei Jericho. Und hier auf dem Bild sieht man ein Mosaik, das man in einer byzantinischen Kirche entdeckt hat, im heutigen Jordanien, in Madeba. Und zwar stammt diese Karte, diese Musikkarte aus etwa dem 5. Jahrhundert nach Christus. Und jetzt sieht man hier, ist da eingezeichnet der Jordan, der gerade ins Tote Meer fließt. Sieht man das? Und da wird die Ortschaft angegeben, auf Griechisch geschrieben, Betabara. Und Johannes 1,28 steht ja Bethanien, aber in gewissen griechischen Manuskripten steht der alternative Name Betabara. Und so ist klar, die Taufstelle war also da bei der Jordanmündung, ganz in der Nähe von Jericho. Da in der Wüste ist Johannes der Täufer aufgetreten, in Erfüllung von Jesaja 40. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Können wir das kurz aufschlagen? Jesaja 40, Vers 3, Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Da wird klar gemacht, der Vorläufer des Messias, die Stimme eines Rufenden, wird in der Wüste auftreten. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf, dabei Jericho. Und dann heißt es weiter, ebnet in der Steppe eine Straße. Für Steppe steht im Hebräischen Arava. Und das ist eben nicht irgendeine Steppe, sondern das ist diese Tiefebene des Toten Meeres. Und darum musste Johannes der Täufer dort unten auftreten. Und zwar lesen wir in Johannes 1, Vers 28. Können wir das kurz aufschlagen? Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Also Johannes hat tatsächlich dort getauft, wo das Volk am Schluss noch war, bevor es ins verheißene Land hineinkam. Und das hat eine besondere Bedeutung, dass Johannes dort taufte. Damit wollte er eine Botschaft an Israel weitergeben. Eigentlich seid ihr in einem solchen Zustand, dass ihr gar kein Recht habt auf das Land. Jenseits. Und wer eben sich bereit macht, seine Sünden bekennt und sich bereit macht für den Messias, und das ist der Messias, Jesus, der hat gewissermaßen das Recht, ins Land zu kommen und die Verheißungen Gottes in Besitz zu nehmen. Also es war ganz bewusst von Gott so gewählt, dass Johannes dort taufen musste und dass die Leute dort im Jordan eingetaucht wurden, wo eben einst das Volk Israel hinübergegangen ist, um unter Josua, ein Bild des Herrn Jesus, Josua, Jesus, das Volk in den Segen hineinzuführen. Und natürlich war eben das Untertauchen auch schon ein Hinweis auf den Tod des Messias und das Heraufkommen ein Hinweis auf seine Auferstehung. Und so hat Johannes dann auch gleich im nächsten Vers, Johannes 1, Vers 29, hingedeutet auf Jesaja 53. Des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen. Ja, und Jesus ist der gleiche Name wie Josua, der damals das Volk dort ins Land geführt hatte. Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und damit hat er hingewiesen, er ist dieser Knecht des Herrn aus Jesaja 53, der sterben wird wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und unsere Sünden wegschaffen wird. Also da haben wir neutestamentlich wieder eine ganz wichtige Verknüpfung mit dem Buch Josua. Wir gehen weiter zu Josua 5. Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan westwärts, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer waren, gemeint ist das Mittelmeer, hörten, dass der Herr, und zwar steht hier Jahwe, also der ausgesprochene Name für den Gott der Bibel, dass Jahwe die Wasser des Jordan von den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Übrigens, an dieser Stelle hat Josua ausnahmsweise gewechselt. Normalerweise schreibt er sie, Josua, ja? Obwohl er selber geschrieben hat. Genauso wie Mose in den 5 Büchern Mose schreibt über Mose, aber er selber schreibt über sich. Das war übrigens im Altertum nicht etwas Ungewöhnliches. Auch Julius Caesar in seinem Buch Der Gallische Krieg schreibt über er, Julius Caesar, aber er hat das selber geschrieben. Ja, aber hier ganz ausnahmsweise in Vers 1 schreibt Josua, dass der Herr die Wasser des Jordan vor den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren. Da schließt der Schreiber sich ein. Und das macht klar, das Buch Josua wurde von Josua geschrieben, der das selber miterlebt hatte, diesen Durchzug. Ja, und da wird übrigens nochmals subjektiv von ihm bezeugt, was bedeuten diese Steine. Wir sind hindurchgegangen, hinübergezogen, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Wir haben ja schon in Kapitel 2 das Zeugnis von Rahab gehört, als die hat gesagt, die Kanaaniter haben keinen Mut mehr. Die haben gehört, was geschehen ist am Schilfmeer und die haben mitbekommen, was geschehen ist mit Sihon und Og, den Königen der Amoriter bzw. von Bashan. Sie haben keinen Mut zerschmolzen. Und jetzt dieses Zeichen, der Durchzug durch den Jordan, das war so grandios, dass erst recht, die haben keinen Mut mehr gehabt. Also dieses Ereignis war ganz, ganz wichtig für die Eroberung des Landes. Übrigens, in der Geschichte des Jordans sind mehrere Fälle bekannt, wo der Jordan blockiert wurde und für Stunden bis sogar einen ganzen Tag das Wasser abgeschnitten worden ist. Und zwar sind verschiedene Daten, auch aus dem Mittelalter zum Beispiel, bekannt, wo durch ein massives Erdbeben vom Gebirge Steine runtergekommen sind, die haben den Jordanlauf blockiert für eine gewisse Zeit und dann kam das Wasser wieder. Also das Phänomen ist bekannt und man muss natürlich auch wissen, das Jordantal ist natürlich ideal für Erdbeben. Ich habe schon erklärt, dort kommen zwei Kontinentalplatten nahe aneinander und das hat ja diesen Grabenbruch, geologischen Grabenbruch ausgelöst. Und dort ist natürlich enorme Bewegung. Also da gab es große Aktivität. Und darum, es wäre möglich, dieses Wunder in Verbindung zu bringen mit einem Erdbeben, das Gott bewirkt hat, durch das Verschieben der Platten und so den Jordanlauf blockiert hatte bei Adam. Und auch den Mauerfall von Jericho kann man mit einem Erdbeben in Verbindung bringen, dass die Mauern nach außen runtergefallen sind. Hier stellt sich die Frage, was ist eigentlich ein Wunder? Ist ein Wunder etwas, das 100% übernatürlich ist oder kann es auch teilweise natürlich sein? Und man muss bezeugen von den biblischen Wundern, es gibt alles. Es gibt Wunder, die sind 100% übernatürlich und es gibt Wunder, da spielt noch etwas Natürliches mit. Aber auch das ist ein Wunder. Denn es geht ja um diesen Gott, der die Natur in der Hand hat und in der Natur handelt. Nicht wahr? Die Bibel sagt, wenn es blitzt und donnert, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme, sagt Elihu im Buch Hiob. Und dann kommen die Leute, die sagen, ja, seht ihr, früher haben die Leute gemeint, dass diese Phänomene, das sei Gott, der das wirkt, aber heute können wir das alles natürlich erklären. Und mit Naturgesetzen und so. Und da muss man fragen, ja, was ist ein Naturgesetz? Da kommen die Leute aber in Probleme. Ein Naturgesetz. Man kann das heute so, in der modernen Wissenschaft so beschreiben, ein Naturgesetz ist eine Umschreibung des üblichen Handelns Gottes. Und dann wird klar, es ist nicht so, dass die Natur nach der Bibel eine Uhr ist, die am Anfang aufgezogen worden war und jetzt läuft sie von selbst. Nein, das ist eine ganz falsche Vorstellung. Das haben die Aufklärungsphilosophen, das waren gottlose Philosophen, die haben so gelehrt in der Aufklärungszeit. Aber die Bibel lehrt etwas ganz anderes. In Hebräer 1, Vers 2 lesen wir, dass der Herr Jesus alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Durch sein mächtiges Wort. Also, er ist einerseits der Schöpfer, das sagt Hebräer 1 auch, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das wird vom Sohn gesagt. Er hat die Welt erschaffen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, er trägt alle Dinge durch sein mächtiges Wort. Und da möchte ich noch dazu aufschlagen, Kolosser 1, wo der Jesus auch als Schöpfer vorgestellt wird. Es ist übrigens so, dass der Vater hat die Pläne gefasst, der Sohn hat die Schöpfung ausgeführt und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und darum wird die Schöpfung dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zugeschrieben in der Bibel. Aber jetzt steht hier in Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn, durch den Sohn, sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, das sind Engel, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Durch ihn heißt, er hat es persönlich ausgeführt. Für ihn, er hat alles erschaffen zu seiner Verherrlichung und Ehre. Ihm kommt diese Ehre zu. Vers 17. Und er ist vor allen. Warum steht nicht, er war vor allen? Wäre auch richtig. Aber er ist vor allen bedeutet, dass er von Ewigkeit her der Seiende ist. Ohne Anfang. Er ist vor allen. Und jetzt kommt's. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und man kann auch übersetzen, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das ist ja die große Frage in der Physik. Was hält letztlich die Materie im Innersten zusammen? Ja? Und man sucht das Higgs. Ja? Und meint es gefunden zu haben. Wobei nicht mit 100%. Ja? Man sucht nach dem, was im Innersten zusammenhält. Und wir können sagen, und wir wissen es. Wir sind nicht gegen Higgs oder so. Die können noch ein paar andere Higgs ähnliche Dinge immer noch suchen und auch finden. Aber das ist nicht die Antwort, was im Innersten alles zusammenhält, sondern es ist der Sohn Gottes, der aktiv die Materie zusammenhält. Daniel sagt zu Belsazar in Daniel 5, der Gott, in dessen Hand dein Odem ist. Das heißt, wenn ich lebe, ich atme, sonst geht nichts. Gott hält meinen Atem in der Hand und in dem Moment, wo er ihn loslässt, dann falle ich tot um. Und so ist Gott eben nicht nur der Erschaffer der Welt, sondern er ist auch der Erhalter. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Wenn er die Materie nicht zusammenhalten würde, würde sie auseinanderfallen. Und das wird einmal kommen, nach 2. Petrus 3 werden die Elemente, Petrus sagt, die Elemente, die grundlegenden Bestandteile der Materie, werden im Brande aufgelöst werden. Und dann wird alles voneinander gelöst werden. Dann wird der Herr Jesus das nicht mehr zusammenhalten. Aber jetzt hält er die Materie zusammen und hält unser Leben zusammen, alles in seiner Hand. Und die Naturgesetze sind einfach eine Umschreibung davon, wie er normalerweise handelt. Und da gibt es Ausnahmen und dann schwimmt ein, schwimmt ein Eisen. Wie in der Geschichte von Elisa. Ja? Und dann kann Petrus auf dem See Genezareth laufen. Ja? Also, ich habe das nie geschafft. Ja, aber weil ich das einfach erlebt habe, so wie Gott normalerweise handelt. Und wenn Gott anders handelt, dann hat das einen besonderen Grund. Das ist nicht einfach so. Und jetzt wird eben klar, Gott kann Wunder tun, völlig gegen die Natur, oder er kann die Natur mit benutzen in der Sintflut. Das war ein Wunder. Und trotzdem, Gott hat das Wasser und die Bewegung der Erde, als die Quellen der Tiefe aufbrachen, das hat er alles benutzt und hat damit die Sintflut gebracht. Und so kann Gott eben Wunder tun mit den üblichen Naturgesetzen und er kann es tun auch gegen die Naturgesetze. Und jetzt, was ist eigentlich mehr ein Wunder? Wenn ein Engel, Apostelgeschichte 12, alle Türen des Gefängnisses auftut und Petrus hinausführt und die Soldaten schlafen, oder wenn ein Paulus eine Schwester hat und diese Schwester, die hat einen Sohn. Also der hätte auch sein können, die hat keinen Sohn. Aber die hatte einen Sohn und dieser Sohn hatte gerade zufällig gehört, wie sich Juden verschworen haben, den Paulus umzubringen. Und dann überlegt er sich so, und jetzt fasse ich mir ein Herz und gehe zu dem obersten Offizier der Burg Antonia, der da über die 600 Soldaten steht, und erzähle ihm das. Und der ist dem Jungen wohlgesonnen, nimmt das auf und macht eine Nacht- und Nebelaktion mit einem riesigen Soldatenkontingent, Briten und Fußtruppen. Und bei Nacht und Nebel, kann man sagen, wird Paulus evakuiert aus der Burg Antonia nach Caesarea, ans Mittelmeer, sodass dieser Plan, Paulus umzubringen, von denen die sagten, wir werden so lange fasten, bis wir ihn umgebracht haben, das war ein dummer Schwur, ja, für sie. Das war dann, ging zunichte. Alles ganz natürlich, aber es war ein Wunder. Und so kann Gott handeln auf diese Art mit einer Schwester, die einen Sohn hat und der hört gerade zufällig. Oder Gott kann eben die Sonne, wie wir noch sehen werden, stillstehen lassen. Die Sonne zu Gibeon und den Mond im Tal Ayalon. Er kann alles und er kann handeln, wie er will. Und das können wir auch hier lernen im Zusammenhang mit dem Durchzug durch den Jordan und mit dem Mauerfall von Jericho. Aber das Besondere ist, diese Wasser wurden abgeschnitten in dem Moment, wo die Priester kamen mit der Bundeslade auf ihren Schultern, Fuß ins Wasser, dann wurde es abgeschnitten. Sehen wir das Timing? Genau dann. Das ganze Volk ging rüber und dann, als die Priester mit dem Fuß aufs Land, dann kam das Wasser wieder. Das war Gottes Plan, Gottes Handeln, ganz eindeutig. Und auch die Mauern von Jericho, die fielen runter nicht, als sie das erste Mal Jericho umzogen, da geschah gar nichts. Dann kam der zweite Tag, der dritte Tag, geschah nichts. Vierter Tag, nichts. Fünfter Tag, nichts. Siebter Tag, nichts. Nein, am siebten Tag einmal, geschah nichts. Und dann mussten sie siebenmal. Und dann fielen die Mauer. Genau in dem richtigen Moment. Also sehen wir Gottes Handeln und die Kanaaniter haben das dann auch erkannt, wie wir noch sehen werden. Das ist das Handeln dieses Gottes, den wir nicht kennen. Unter den kanaanitischen Göttern. Das ist der Gott, wie Rahab ihn erkannte, der Gott im Himmel oben und auf Erden unten. Übrigens, wir werden das noch genau anschauen, Josua 6, die Besiegung von Jericho, aber die ging da sieben Tage um die Stadt herum. Warum eigentlich? Ich habe schon erwähnt, dieses Buch über Strategie von Herzog und Gichon. Da schreiben sie auch über diese Umrundung von Jericho. Und sie sagen, das ist eine ganz spezielle Strategie, die man im Militär auch heute noch verwendet. Und das hatten übrigens die Araber angewendet im Yom Kippur-Krieg. Das war ja schlimm. Der Sechstagekrieg war ein so gewaltiger Krieg, wo Gott Israel Sieg gegeben hat gegen eine unglaubliche Übermacht. Nach sechs Tagen war Israel in Sicherheit. Und man wollte Israel ausrotten. Aber das hat viele in Israel etwas hochmütig gemacht und auch übermütig. Und dann in 1973, in dieser Zeit, hat die syrische Armee immer wieder die Truppen massiert, so sagt man, wenn man sie zusammenrückt, gegen die Grenze. Israel hat sofort reagiert, sind wieder zurückgegangen. Sind sie wieder gekommen, Israel sofort wieder reagiert, wieder zurückgegangen. Immer wieder. Und schließlich hat man gesagt, wir kennen das Spiel. Ja, die kommen und gehen. Genau. Und dann an Yom Kippur, wo alle in der Synagoge sind, sogar die Gottlosen gehen dann in die Synagoge und bekennen Sünden. Sehr, sehr, sehr speziell. Aber an Yom Kippur kam der große Schlag von Syrien beim Golan. Und dann musste man die Armee mobilisieren, die israelische Armee, aber die waren in der Synagoge. Und Fernsehen und Radio damals war wirklich tabu. Wurde nicht gesendet an Yom Kippur. Man konnte also auch über die Medien die Armee gar nicht mobilisieren. Und da kam diese Übermacht mit den Panzern. Und nur die Reserve war da und die mussten, ein paar wenig Soldaten mit ihren Panzern mussten diese Übermacht in Schacht halten. Das war ganz dramatisch. Und schließlich ist man aber in den Synagogen gegangen, hat all die Leute mobilisiert. Und weil Yom Kippur war und dort ist wirklich Autofahren ein No-Go. Also, das ist nicht wie Sabbat, ja, da fahren doch noch viele Leute, aber an Yom Kippur, nicht mal die Gottlosen. Und so konnte dann die Armee umso schneller an die Front geführt werden, weil die Straßen völlig frei waren und schließlich konnten die Araber besiegt werden. Aber es war der Krieg mit dem höchsten Blutzoll in Israel. Und die zwei schreiben in diesem Buch, das war eben diese Strategie. Kommen, gehen, kommen, gehen. Die Israeliten haben zum ersten Mal Jericho umzogen und die Kanaaniter bis an die Zähne bewaffnet, auf den Mauern. Ja? Was soll das? Da sind sie wieder zurück ins Lager nach Gilgal. Und dann nächster Tag, an die Zähne bewaffnet. Die Israeliten gehen rund um die Stadt. Und so drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage, sieben. Und dann kommt die Entspannung. Wir kennen das Spiel. Die gehen da rum, die blasen da Schofarhorn und dann gehen sie wieder nach Hause, nach Gilgal. Und beim ersten Mal, jetzt machen sie es nochmals, zweimal, dreimal. Die völlige Entspannung, die Waffen liegen irgendwo. Und dann fielen die Mauern beim siebten Mal. Und Israel stieg hinauf, an jeder vor sich her, über die Rampe, die durch die eingestürzte Mauer entstanden war, und Jericho wurde besiegt. Also es hat auch in strategischer Hinsicht eine besondere Bedeutung gehabt, warum Gott genau dann, am siebten Tag, beim siebten Mal, gehandelt hat. Und die Mauern sind gestürzt. Was eben möglicherweise mit einem Erdbeben, das Gott bewirkt hat, erklärt werden kann. So, jetzt gehen wir zu Josua 5. Wir haben Vers 1 gelesen und jetzt kommt Vers 2. In selbiger Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir Steinmesser und beschneide wiederum die Kinder Israel zum zweiten Mal. Und Josua machte sich Steinmesser und beschnitt die Kinder Israel am Hügel Aralot. Das heißt auf Hebräisch vor heute. Und dies ist die Sache, warum Josua sie beschnitt. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, die männlichen Alle Kriegsleute waren in der Wüste gestorben. Auf dem Weg, als sie aus Ägypten zogen. Denn das ganze Volk, welches auszog, war beschnitten. Aber das ganze Volk, das in der Wüste geboren war, auf dem Weg, als sie aus Ägypten zogen, hatte man nicht beschnitten. Denn die Kinder Israel wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation der Kriegsleute, die aus Ägypten gezogen, aufgerieben war, welche nicht gehört hatten auf die Stimme des Herrn, denen der Herr geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen, welches der Herr ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben. Da spricht wieder Josua ganz direkt, ja? Schließt sich ein mit uns zu geben. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und ihre Söhne, die er an ihrer Stadt aufkommen ließ, diese beschnitt Josua. Denn sie hatten Vorhaut, weil man sie nicht auf dem Weg beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze Nation vollends beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und man gab selbigen Ort den Namen Gilgal, das heißt auf Hebräisch Abwälzung. Bis auf diesen Tag. Das ist der Tag, an dem das Buch Josua vollendet worden war. Und die Kinder Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Ebenen von Jericho. Und sie aßen am anderen Tag nach dem Passa von dem Erzeugnis des Landes. Ungesäuertes Brot und geröstete Körner an diesem selbigen Tag. Und das Mahn hörte auf am anderen Tag, als sie von dem Erzeugnis des Landes aßen, und es gab für die Kinder Israel kein Mahn mehr. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes Kanaan in jenem Jahr. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach: Nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinem Fuß. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat also. Wir sehen wieder einen Punkt des Ungehorsams, der gar nicht genannt worden war im vierten Buch Mose, wo so viele Rebellionen und so vieles Murren des Volkes Israel auf der Wüstenreise beschrieben wird. Das ist der Punkt. Die ganze Generation, die da in der Wüste geboren worden war, die wurde nicht beschnitten. Obwohl ja Mose das dritte Buch Mose geschrieben hatte, und zwar gerade ein Jahr nach dem Auszug, im Jubiläumsmonat Abib, also dem Passamonat, da hat er das dritte Buch Mose geschrieben. Das kann man daraus sehen. 2. Mose 40, die Stiftshütte ist vollendet. Das Datum, das angegeben wird, ist gerade vor dem Monat Abib des zweiten Jahres, wo das zweite Jahr beginnt. Und das vierte Buch Mose beginnt gerade im zweiten Monat danach. Also in dem Monat Abib, im Passamonat, im Monat des Auszugs, wurde das Buch dritte Mose geschrieben. Und dort in Kapitel 12 wird ganz klar gesagt, am achten Tag soll eben jeder Junge beschnitten werden. Und das ist auch wunderbar, Gottes Weisheit darin zu sehen. Es ist ja so, wenn man ein Baby geboren wird, dann hat es am Anfang im Blut noch nicht genügend Prothrombin. Das ist ein Stoff, ein Gerinnungsstoff, der macht, dass, wenn man sich verletzt, das Blut sich verdickt und die Wunde wieder geschlossen wird. Aber das nimmt dann jeden Tag nach der Geburt, nimmt der Prozentsatz von Prothrombin zu. Und das geht hinauf bis zum achten Tag, dort wird 110% erreicht. Und dann am nächsten Tag geht es runter, beim gesunden Menschen, 100% und bleibt dann fürs Leben. Der achte Tag nach der Geburt ist der ideale Tag für die Beschneidung. Also wenn man ein Baby verletzt, gerade nach der Geburt, das ist ganz gefährlich, das kann verbluten. Da muss man sehr aufpassen. Aber eben, der achte Tag ist ideal für diese kleine Operation. Und dann kommt dazu, das ist nicht so eine schlimme Sache, wie die Gottlosen meinen. Ja? Das Baby wird beschnitten und die Mutter nimmt das in den Arm, aber das schreit nicht wie wenn es fast abgeschlachtet wird. Ja? Nein, das ist ein normales Weinen, wie kleine Kinder eben weinen, wenn sie etwas haben. Und dann kommt noch dazu, im Gedächtnis bleibt diese Operation nicht haften. Ja, also die haben dann später nicht einen Schaden, wenn sie ein Küchenmesser sehen würden. Das ist natürlich anders im Islam. Dort ist es so, dass man beschneidet irgendwann. Ich war oft in Tadschikistan und da habe ich gelernt, dort ist es üblich, dass vielleicht die Großmutter, wenn der Junge, sagen wir mal, 10 Jahre alt ist, aber es könnte auch sein 11, sagt sie, so, jetzt machen wir das mal und das Küchenmesser und das wird ausgeführt. Ach, diese armen Jungs, die können ja tagelang nicht mehr spielen und die wimmern nur und liegen leidend herum, also schrecklich. Da kann ich jeden Jungen verstehen, wenn er irgendwelche Zustände bekommt, sobald er ein Küchenmesser sieht. Ja, aber Gott hat das so eingerichtet, am achten Tag, idealer Tag, und dann vergessen. Ja, und das haben sie nicht gemacht. Und das war also schon keine einfache Sache. Es musste die ganze Generation da in Gilgal beschnitten werden, weil dieser Ungehorsam sollte endlich abgeschlossen werden. Und darum wird auch hier gesagt, ich habe die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Das versteht man erst, wenn man auch versteht, was die Beschneidung wirklich bedeutet. Die Beschneidung als Gebot wurde Abraham gegeben in 1. Mose 17. Und das war nach diesen traurigen 13 Jahren. Gott hatte verheißen für Abraham und Sarah, dass sie ein Kind bekommen würden. Sie haben jahrelang gewartet und gewartet und gewartet und sind immer älter geworden, bis sie sich gesagt haben, das muss man wahrscheinlich ein bisschen anders verstehen, nicht so ganz wörtlich. Und es gab ein Gesetz der Heiden damals im Nahen Osten, wenn eine Herrin kein Baby bekam, dann konnte der Herr ihre Sklavin oder Magd heiraten und das Kind der Magd wurde dann der Herrin zugerechnet. Und in 1. Mose 16 sehen wir, Sarah gibt ihrem Mann den Rat, heirate doch unsere Magd aus Ägypten, Hagar, als Zweitfrau. Und da hätte sich Abraham weigern müssen. Es gibt Momente, wo man nicht auf die Frau hören soll. Wirklich. Wenn sie etwas sagt, was gegen die Bibel ist, dann muss man sagen, nein, das geht nicht. Aber es gibt auch den Moment, wie in 1. Mose 21, wo Gott sagt, höre auf die Stimme deiner Frau Sarah. Ja? Als Mann muss man wissen, wann man auf die Frau hören muss und wann nicht. Ja? Aber nur im richtigen Moment nicht. Ja? Das ist sehr wichtig. Und da hat er diese Hagar geheiratet. Und dann hat Gott, er war damals 86, 13 Jahre lang nicht mehr mit ihm gesprochen. Es war Kapitel 16 in 1. Mose 86 und dann kommt Kapitel 17 und Abraham ist 99 Jahre alt. 13 Jahre nicht mehr gesprochen. Er hat den Bund mit Adam und dazu gehörte eben auch die Ehe, die Gott als ein Mann und eine Frau Ehe eingesetzt hatte. Diesen Bund hatte er gebrochen. Polygamie war auch im Alten Testament Sünde und gegen Gottes Gedanken. Gott spricht nicht mehr mit ihm. Muss sich einmal einer vorstellen, morgen Bibel lesen, sagt nichts. Nächsten Tag nichts. Ganzes Jahr nichts. 5 Jahre nichts. Gott spricht nicht mehr. 13 Jahre. Und dann, nach 13 Jahren, erscheint Gott. Und es heißt dort in 1. Mose 17, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich brauche nicht deine Tricks unter die heidnischen Gesetze, um dir ein Kind zu geben. Und dann führt Gott das Beschneidungsgebot ein. Alle Nachkommen sollen beschnitten werden. Und das ist ja etwas Demütigendes. Die Bibel macht klar, jeder Mann kann nur einen Sünder zeugen, nicht einen Gerechten. Und warum? Weil wir eine verdorbene Natur haben, geerbt von Adam. Und nur das können wir weitergeben. Man muss wissen, wenn man Kinder bekommen will, es werden alles Sünder sein. Und darum hat Gott angeordnet, dass mit der Beschneidung Blut fließen musste als Erinnerung an Abraham, deine Natur ist verdorben. Und von daher kam dieser Ungehorsam, die Rebellion gegen Gottes Wort und diese falschen Ideen über Ehe. Es wäre eine Zweitehe daneben noch möglich. Und da wurde das eingeführt. Also spricht die Beschneidung eben von dem Gericht über die verdorbene, sündige Natur des Menschen. Und die Beschneidung ist die Anerkennung dieser Wahrheit. Und jetzt wird ganz Israel, bevor sie siegreich von Sieg zu Sieg gehen, wird beschnitten. Und das ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass unser Fleisch, so nennt das Neue Testament die verdorbene Natur, die wir von Adam geerbt haben, zu nichts Gutem fähig ist. Und dass man auf der anderen Seite sich auch immer wieder sagt, ich bin im Prinzip fähig zu jeder Art von Sünde. Ich weiß, viele Menschen tun gewisse Sünden nicht, weil sie nicht in die Situation kommen, wo sie das tun könnten. Aber wir sehen, gerade zum Beispiel in Kriegszeiten, da ist alles so nicht mehr kontrolliert. Und plötzlich Menschen, die früher normale Menschen werden, können zu Bestien werden. Wie ist das möglich? Weil das Fleisch im Prinzip zu jeder Sünde fähig ist. Und wenn man sich das immer auch wieder bewusst macht, ich wäre eigentlich fähig zu jedem Unrecht und zu jeder Sünde, das macht uns in der richtigen Weise demütig vor Gott. Und dann ist es uns bewusst, alles Gelingen, das müssen wir aus der Hand des Herrn nehmen. Gilgal, da wurde die Schande Ägyptens, das was vom alten Leben spricht, abgewälzt. Und Gilgal wird nun der Ausgangspunkt für die Siege. Immer wieder sehen wir dann im Buch Josua, das Volk geht wieder zurück nach Gilgal. Das Volk geht wieder zurück nach Gilgal. Gilgal ist der Ausgangspunkt. Und das ist das Rezept für Sieg im Leben, dass wir uns bewusst sind, der Herr muss mich bewahren und ich muss in seiner Nähe bleiben, damit ich nicht falsche Wege gehe. Aber dann kann er uns gelingen und geistlichen Sieg geben. Und so sehen wir, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Gilgal und dieser Hügel Aralot. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke für all diese Bilder, Illustrationen in deinem Wort, die uns helfen, die Wahrheiten, die du uns im Neuen Testament mitgeteilt hast, als du gekommen bist und die ganze Fülle der Wahrheit gebracht hast, zu verstehen. Danke, dass du uns das Alte Testament gegeben hast, als dieses wunderbare, von Gott gegebene Bilderbuch, um auch schwierige geistliche Themen besser verstehen zu können. Hilf uns, dass wir das auch auf unser Leben übertragen. Und jetzt möchten wir uns dir anbefehlen, auch für den Abend, der vor uns ist. Wir preisen deinen wunderbaren Namen und deine Liebe und dass wir alle, die wir dich kennen, persönlich sagen dürfen, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Amen. Amen.